Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die menschliche Fähigkeit, auch nach dem Säuglingsalter Milch verdauen zu können, hat sich in Mitteleuropa in nur wenigen tausend Jahren verbreitet. Das zeigen Ergebnisse eines internationalen Forscherteams. Wir haben darüber mit dem Paläogenetiker Joachim Burger von der Uni Mainz gesprochen. Zuvor gehen wir der Frage nach, ob ein SARS-CoV-2-Test auch zu empfindlich sein kann. Und dann, wie lebensfreundlich das Planetensystem des roten Zwergsterns TRAPPIST-1 ist. Zu all dem begrüßt sie am Mikrofon Uli Blumenthal. Es wird in Sachen Corona getestet, getestet und immer noch getestet. Die Labore kommen kaum hinterher, die Wartezeiten steigen und die Gesundheitsämter sind überlastet. Aber liefern all diese Tests auch die richtigen Informationen? Es ist nämlich gut möglich, dass ein Test positiv ist, die Person aber trotzdem gar nicht ansteckend. Wir wollen darüber reden, wo wir bei den Corona-Tests stehen. Und diese Frage will ich mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth in Berlin klären. Volkert, erst einmal die generelle grundsätzliche Frage, was gibt es denn alles für Testmöglichkeiten?
Ja, da gibt es im Grunde drei Varianten. Der erste, das ist die Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR. Die reagiert auf das Erbgut von SARS-CoV-2 und die PCR, die ist extrem empfindlich, der entgeht gar nichts. Die zweite Gruppe, das sind die Antigentests. Die weisen nicht das Erbgut nach, sondern die Eiweiße des Virus, die Proteine. Nicht ganz so empfindlich. Dafür können solche Tests sehr schnell sein. Der große Hersteller Roche Diagnostics hat gerade einen Test entwickelt, der liefert schon nach einer Viertelstunde ein Ergebnis. Solche Tests gibt es auch von anderen Firmen natürlich. Und Schnelltests gibt es auch noch für eine dritte Variante der Tests. Die gehen auf die Antikörper, also nicht auf das Virus, sondern die Reaktion des Körpers wird sich angeschaut. Also eine akute Infektion entdeckt man so nicht. Man blickt in die Vergangenheit. War diese Person schon mal infiziert? Die spielen im Moment vor allem für wissenschaftliche Studien eine Rolle, weniger fürs aktuelle Infektionsgeschehen.
Der Goldstandard bei den Testmöglichkeiten ist ja PCR, Polymerase-Kettenreaktion. Jetzt wird auf einmal gesagt, die kann auch überempfindlich sein. Wie das?
Ja, die PCR, die ist entwickelt worden, um eine Frage zu beantworten, nämlich ist Erbgut, zum Beispiel von SARS-CoV-2, da oder nicht, ja oder nein? Dafür verdoppelt die PCR kleinste Spuren immer und immer und immer wieder in vielen, vielen Zyklen. Aus einem Virenerbgut werden 2, 4, 8 und dann schnell viele, viele Millionen. Und da kann man eben winzigste Spuren nachweisen. Das ist gerade am Anfang der Infektion sehr wichtig. Die Laborärzte erkennen so sehr früh, ob sich da was anbahnt. Aber am Ende der Infektion wird diese Empfindlichkeit zum Problem. Dann schwirren im Rachen vielleicht nur noch Bruchstücke von SARS-CoV-2 rum. Die sind kaputt, können sich nicht mehr vermehren. Aber trotzdem reagiert diese extrem empfindliche PCR. Sie weist eben eine Infektion nach und nicht, ob jemand noch ansteckend ist. Das konnte auch in exakten Versuchen nachgewiesen werden, dass sich bei Patienten kein aktives Virus mehr isolieren ließ, aber die PCR noch Tage weiter positiv blieb.
Christian Drosten hat in seinem ersten Podcast nach der Sommerpause ja auch über das Thema Isolation und Entlassen nach der Isolation gesprochen. Und er schlägt da vor, den sogenannten CT-Wert als Kriterium anzugehen. Was ist das schon wieder?
Ja, CT, das steht für das englische Cycle Threshold. Das kann man vielleicht mit Schwellenzyklus übersetzen. Zyklus, das sind diese Verdopplungszyklen in der PCR. Und wenn man sich die Ausdrucke anguckt der Maschinen, dann ist da erst nichts zu sehen. Und nach 10, 20, 30 Runden, dann schießt diese Kurve plötzlich steil nach oben. Und wann genau sie nach oben schießt, das hängt mit der Menge vom Ausgangsmaterial ab. Und auch vom Laborverfahren, muss man sagen. Also dieser CT-Wert, wenn der hoch ist, dann war nur ganz wenig Virus vorhanden und umgekehrt. Und die New York Times berichtet aus den USA, dass der Großteil der PCR-Tests dort auf solch hohen CT-Werten beruht, also auf ganz wenig Virus. Und deshalb wird diskutiert, ob man da vielleicht sagen sollte, wenn der CT-Wert über 30 ist, dann sollte man das generell negativ werten. Das ist aber aus zwei Gründen problematisch. Erstens, zu Beginn der Infektion ist auch nur wenig Virus vorhanden. Trotzdem kann die Person dann in den nächsten Tagen ansteckend werden. Also diese hohen CT-Werte sind im Grunde nur von Bedeutung, wenn die Infektion schon bekannt ist und es darum geht zu entscheiden, ob diese Person noch weiter isoliert werden muss. Zweitens, dieser Wert von 30, das ist eher so eine Daumenregel, klingt halt besser als 27 oder 32. Und Christian Drosten verweist darauf, dass auch unterschiedliche PCR-Systeme etwas unterschiedliche CT-Werte liefern. Er schlägt deshalb vor, nicht auf diesen CT-Wert zu gucken, sondern zu gucken, wie viel Viren waren eigentlich im Abstrich. Und 1 Million Viren klingt viel, aber da sagt er, das reicht eigentlich nicht für eine Infektion. Und das kann er, das versucht er gerade an seinem Labor in der Charité auch zu standardisieren, damit man das mit jedem PCR-System auch durchdeklinieren kann.
Und wie hoch wäre der Aufwand für die Labore, diesen CT-Wert mit anzugeben?
Das wird eigentlich schon mit erhoben, aber es wird eben nicht immer weiter gemeldet. Das hat eine Umfrage der Tagesschau jetzt ergeben. Das ist auch wirklich nicht so einfach, das zu interpretieren. Und deshalb arbeitet man jetzt beim Robert-Koch-Institut dran, das alles neu zu bewerten. Arbeitet da auch mit Christian Drosten und den Laborärzten zusammen. Denn letztlich können erst, wenn das alles in offiziellen Vorgaben gefasst ist, auch wirklich mit so einem Test, mit der dann auf diesem CT-Wert oder auf der Virenmenge beruht, auch umgegangen werden. Also da ist noch ein bisschen, wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Bis dahin weiß man dann vielleicht auch was über diese Antigentests, die jetzt ganz schnell Ergebnisse liefern. Da muss man allerdings auch sagen, das ist nicht so einfach, die umzusetzen. Da gibt es im Moment zwar eine Begutachtung, aber noch keine klinischen Studien. Die werden wir auch noch abwarten müssen.
Überempfindlich. Mein Kollege Volkhard Wildermuth über Probleme mit dem PCR-Corona-Test und mögliche Alternativen. Die Erde ist der einzige bekannte Ort im Universum, auf dem sich Leben entwickelt hat. Zwar haben Astronomen mehr als 4200 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, doch von dort gab es bislang keine Hinweise für Leben, was wohl auch an den enormen kosmischen Distanzen liegt. 2017 nun entdeckten Astronomen allerdings ein aussichtsreiches Planetensystem, das dazu nahezu in unserem Vorgarten liegt. Das heißt TRAPPIST 1. Und Astronomen haben seither emsig Daten über dessen Planeten gesammelt. Was bisher dabei rausgekommen ist, das hat Karl Urban in Erfahrung gebracht.
There are actually seven Earth-sized planets orbiting the nearby TRAPPIST-1 star about 40 light years away.
Der frisch ernannte Wissenschaftsdirektor der NASA, Thomas Zubuchen, berichtete vor 3 Jahren aufgeregt von einer Entdeckung. Um den roten Zwergstern TRAPPIST-1, der nur 40 Lichtjahre von der Sonne entfernt ist, kreisen gleich 7 ungefähr erdgroße Planeten.
What's more, you can see in this illustration.
Auf einem Bildschirm zeigte die NASA Computergrafiken der Planeten, bis ins Detail illustriert mit Meeren, Wolken und Kontinenten. Und das, obwohl außer deren Größe noch kaum etwas über sie bekannt war. Ein Forscherteam um Eric Egel von der University of Washington in Seattle überzeugte die Raumfahrtagentur, das betagte Weltraumteleskop Spitzer ausgiebig auf TRAPPIST-1 zu richten. Im Januar 2020 war die Batterie des Infrarotteleskops dann erschöpft und es wurde abgeschaltet. Nur wenige Wochen zuvor war es ganze 1000 Stunden auf TRAPPIST-1 gerichtet gewesen.
Das war herausragend. Es war eines der größten Beobachtungsprogramme, die jemals mit Spitzer durchgeführt wurden. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder in meinem Leben einen so hervorragenden Datensatz analysieren werde.
Elsa Ducrot von der Universität im belgischen Liège wertete den Datensatz im Rahmen ihrer Doktorarbeit aus. 186 Mal hatten die 7 Planeten während der Zeit den Stern verdunkelt. 29 Mal wanderten Planeten hinter den Stern und veränderten so das zu beobachtende Spektrum. Daraus konnten die Forscher die Masse und die Dichte aller 7 Planeten deutlich genauer abschätzen. Anders als die Pressebilder der NASA vermuten lassen, ist eine Frage aber noch immer ungeklärt.
Wir wissen nicht, ob die Planeten überhaupt Atmosphären haben. Wir konnten grundsätzlich ausschließen, dass es sich um kleine Gasplaneten handelt, ähnlich einem winzigen Jupiter. Eine Atmosphäre wie jene der Erde konnten wir noch nicht ausschließen.
Elsa Ducrot beschäftigte sich zusätzlich mit der Strahlung des roten Zwergsterns selbst. Bei der Entstehung des Lebens auf der Erde dürfte unsere Sonne eine wichtige Rolle gespielt haben, die vor rund 4 Milliarden Jahren mit ihrer UV-Strahlung die unbelebten Moleküle in biologisch verwertbare Verbindungen umwandelte. Doch der Zwergstern TRAPPIST-1 strahlt 2000 Mal schwächer als unsere Sonne.
TRAPPIST-1 ist eigentlich zu schwach, um solche chemischen Reaktionen auszulösen. Dieser Sternentyp könnte allerdings starke Ausbrüche besitzen, die Flares genannt werden und die wir auch von der Sonne kennen. Auf der Erde sind sie für Polarlichter verantwortlich. Und Flares sind bedeutend, was die UV-Strahlung betrifft. Wir glauben, dass Flares von ultrakalten Sternen wie TRAPPIST-1 ausreichen könnten, um solche chemischen Reaktionen auf dem Planeten auszulösen.
Ob im Planetensystem von TRAPPIST-1 auch wirklich Leben existiert, hängt von vielen anderen Faktoren ab. Besitzen die Welten ein Magnetfeld, um schädliche Teilchenströme abzulenken? Gibt es überhaupt genügend Wasser? Diese Fragen sind noch ungeklärt. Mit dem geplanten James-Webb-Teleskop könnten die Astronomen erstmals nachweisen, ob die 7 erdähnlichen Exoplaneten eine Atmosphäre besitzen. Ein überzeugender Beweis für Leben wäre der Nachweis von Biomarkern, also den chemischen Spuren des Lebens. Und der ist selbst bei einem einfach zu untersuchenden Planetensystem wie dem von TRAPPIST-1 noch Zukunftsmusik.
That's a very tall.
Für den Nachweis von Leben müssten wir sehr viele Beweise sammeln. Es sieht eher so aus, dass wir das auch mit dem James-Webb-Teleskop noch nicht ganz schaffen werden.
7 erdähnliche Planeten. Forscher nehmen TRAPPIST-1 unter die Lupe. Das war ein Beitrag von Karl Urban. Ursprünglich konnten die Menschen nach der Stillzeit keine Milch mehr verdauen. Dafür fehlte ihnen das Enzym Lactase, das den Milchzucker spaltet. Aufgrund einer Genmutation verträgt inzwischen etwa ein Drittel der Menschen auch im Erwachsenenalter Milch. Ein Team von Paläogenetikern kommt nach der Analyse von bronzezeitlichen Knochen zu dem Schluss, diese Milchverträglichkeit hat sich in Mitteleuropa in nur wenigen tausend Jahren durchgesetzt. Ich habe darüber heute Mittag mit Professor Dr. Joachim Burger vom Institut für organismische und molekulare Evolutionsbiologie der Uni Mainz gesprochen und ihn gefragt, warum sie für die Studie die Knochen von Menschen untersucht haben, die um das Jahr 1200 vor Christus in der Schlacht von Tollense gefallen sind.
Das Datum ist einfach wichtig für uns, weil wir hatten zuvor schon neolithische Knochen untersucht. Die sind dann 3.000 bis 6.000 Jahre älter und haben dort eben festgestellt, es gibt keine Laktasepersistenz bei diesen Individuen. Und die Theorie war eben, das Ganze kommt aber dann mit der Landwirtschaft und steigt in der Frequenz an. Und in der Bronzezeit sehen wir das dann. Und wir wollten sehen, wie weit denn die Evolution damit ist und haben eigentlich erwartet, dass, sage ich mal, der größte Teil der Arbeit gemacht ist. Und haben aber dann eben in diesem bronzezeitlichen Kollektiv festgestellt, dass ja da immer noch nicht viel los ist, was die Laktasepersistenz betrifft.
Woran zeigt sich denn genetisch, ob man laktosetolerant oder intolerant ist?
Das ist eine ganz simple Mutation. Die hat man oder hat man nicht. Das funktioniert häufig so, dass nicht die eigentlichen Gene mutiert sind, die dann das Enzym kodieren, sondern das ist wie ein Schalter, der vor den Genen liegt. Und diese Gene eben an- bzw. abschaltet. Das kann man sich wie ein Relais vorstellen. Der Normalzustand beim Menschen ist, dass nach dem Abstillen gibt es keine Milch mehr, weil die Muttermilch eben nicht mehr vorhanden ist. Und dann wird dieses Gen aus Sparsamkeitsgründen, kann man sagen, herunterreguliert. So ist das normal, so ist das bei den meisten Menschen weltweit. Außer bei vielen Mittel- und Nordeuropäern heute und übrigens auch bei manchen Afrikanern.
Und in welchem Zeitraum hat sich Ihren Untersuchungen und Studien zufolge nun diese Milchverträglichkeit durchgesetzt?
Ja, man würde erwarten, vom Biologieunterricht kommen, sowas dauert Jahrzehntausende oder sogar Jahrhunderttausende. Wir haben eben nun festgestellt, dass sich das im Wesentlichen in wenigen Jahrtausenden, vielleicht sogar nur 2 bis 3 Jahrtausenden in Europa verbreitet. Das stellt uns eigentlich doch vor gewisse Rätsel, weil das würde bedeuten, dass so ein starker Selektionsdruck auf dieses Gen gewirkt hat, ein starker Selektionsdruck, wie es ihn ansonsten im menschlichen Genom nicht mehr gibt.
Was können die Gründe gewesen sein, dass quasi innerhalb von wenigen tausend Jahren sich sozusagen diese genetische Veränderung durchgesetzt hat?
Ja, das leider steht dann nicht mehr in unseren Daten. Wir können feststellen, dass es passiert ist. Das heißt, dass in jeder Generation auf 100 Nicht-Merkmalsträger 106 Kinder das Erwachsenenalter erreicht haben, die Merkmalsträger waren. Das ist schon enorm. Woran das dann lag, können wir dann eben nur spekulieren. Am Anfang dachten wir, gut, die Leute kommen neu nach Europa, die kommen irgendwo aus der Ägäis, bringen die Landwirtschaft mit. Das sind kleine ernährungsphysiologische Vorteile, wie der, den die Milch erzeugt, von großem Vorteil. Gerade in Zeiten des Mangels gibt es dann mal Hungersnöte. Und die, die die Milch haben, dort sterben eben die Kinder nach dem Abstillen weniger. Nun ist es aber inzwischen so, in der Bronzezeit, zählen diese Argumente nicht mehr so. Denn wir haben eine gut etablierte Landwirtschaft in Europa. Wir haben eigentlich eine relativ große Bevölkerung. Alles, was die Milch bietet, scheint es auch andere ernährungsphysiologische Quellen zu geben, also vor allem eben das Getreide, aber auch die Viehwirtschaft. Also es ist erstaunlich, dass die Milch offensichtlich noch diesen Vorteil bietet. Jetzt müssen wir überlegen, was ist der Unterschied der Milch zu anderen Vitamin D- oder Kohlenhydratquellen? Und da komme ich persönlich zu dem Schluss, dass es eine Flüssigkeit ist, ne? Also eine unkontaminierte Flüssigkeit, die vielleicht in Zeiten, wo Wasser kontaminiert ist, zur Verfügung steht und zusätzlich eben auch noch Energie liefert.
Also das war quasi der Überlebensvorteil, dass ich Milch dann trinken konnte als Ersatz für verseuchtes Wasser oder für fehlende andere Flüssigkeiten.
Ja, wenn Sie in Europa traditionelle landwirtschaftliche Gesellschaften anschauen, die vermeiden in der Regel das Wassertrinken. Das geht noch bis in das 20. Jahrhundert hinein, wo im Süden und im mittleren Deutschland kleine Kinder sehr früh anfangen, Apfelwein zu trinken. Wasser, also diese Seltas-Kultur, die wir haben oder so, die gab es früher nicht. Wasser wurde gemieden, wohl aus eben diesen Gründen, ne, der Kontaminationsgefahr wegen. Und diese kleinen Kinder haben eben den Apfelwein nicht getrunken, weil er so schön beschwipst macht, sondern weil er eben eine unkontaminierte, flüssige Nahrungsquelle darstellt. Und dasselbe gilt meines Erachtens für Milch.
Diese Schlacht an der Tollense, die war 1200 vor Christus, aber 4000 Jahre zuvor hat sich quasi die Landwirtschaft in Europa etabliert. Warum hat es dann diese 4000 Jahre gedauert, bis auf einmal dann diese Genmutation stattfand? Also da ist ja 4000 Jahre kein Grund gewesen, Milch trinken zu müssen und zu können.
Also wir haben errechnet, dass dieser Selektionsdruck vorher schon auch da war. Wir können ihn nicht so gut schätzen. Deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass wir aus der Bronzezeit mal Daten haben. Aber der Selektionsdruck war vorher schon da. Aber es braucht eben eine gewisse Zeit, bis sie überhaupt zu sichtbaren Frequenzen kommen. So ist das im Grunde mit allen Neumutationen, die passieren. Die meisten Mutationen haben gar keine Chance, sich nach oben zu schaukeln, sondern verschwinden wieder. Nicht aber eben mit unserer, weil eben dieser positive Selektionsdruck drauf war.
Sie haben in einer Studie 2009 gesagt, wir gehen jetzt davon aus, dass die Milchverträglichkeit vor etwa 7500 Jahren im Gebiet des heutigen Ungarn, Österreich oder der Slowakei aufgekommen ist. Ist das jetzt eine Korrektur, die Sie vornehmen müssen durch die neuen Daten, die Sie vom Tollense haben?
Nein, der tatsächliche Ursprung, wir haben weiter danach gesucht und können das weder revidieren noch bestätigen. Also es gab inzwischen von Kollegen die Idee, dass diese Milchverträglichkeit mit einer großen Migration aus Osteuropa zu uns gekommen ist. Und wir haben eben nicht nur diese Tollense-Krieger untersucht, sondern auch nochmal zahlreiche Individuen aus Osteuropa, der Ukraine, Rumänien, Bulgarien, aber auch Südosteuropa in Serbien und haben überall niedrige Frequenzen des Merkmals gefunden, bis hin zu null, ganz im Osten. Also wir können nicht wirklich bestätigen, was wir damals gesagt haben, aber wir haben auch keine bessere Lösung anzubieten.
Der Paläogenetiker Joachim Burger von der Universität Mainz über die Verbreitung der Milchverträglichkeit in Europa. Im Studio ist mein Kollege Leonard Pyritz mit den Wissenschaftsmeldungen.
Indien verzeichnet jetzt die zweitmeisten Corona-Infektionen der Welt. In dem südasiatischen Land wurden inzwischen mehr als 4,2 Millionen Fälle registriert, wie offizielle Zahlen heute zeigten. Nur in den USA liegt der Wert mit mehr als 6,2 Millionen noch höher. In Brasilien sind es derzeit 4,1 Millionen offiziell registrierte Fälle. In absoluten Zahlen gerechnet steigen die erfassten Neuinfektionen in Indien seit Wochen schneller als in jedem anderen Land der Welt. Zuletzt kamen rund 90.000 Fälle pro Tag dazu. Auch gibt es, anders als in den USA oder Brasilien, keinen Hinweis auf ein Abflachen der Kurve. Dass die Fallzahlen in dem Land stark ansteigen würden, war von Fachleuten wegen der schrittweisen Aufhebung eines Lockdowns erwartet worden.
Die Welt braucht mehr Schutzgebiete.
Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam im Fachjournal Science Advances. Derzeit sind etwa 15% der Landfläche der Erde geschützt. Weitere 35% sollten dazukommen, um die biologische Vielfalt zu erhalten und das Klima zu stabilisieren. Der Schutz von gut 2% sei dabei besonders dringend, um die am stärksten bedrohten Pflanzen und Tierarten vor dem Aussterben zu bewahren. Auch die öffentliche Gesundheit könnte von einer Ausweitung der Schutzgebiete profitieren. Diese könnte das Auftreten von Zoonosen wie Covid-19 künftig verringern. Die in zweijähriger Arbeit gesammelten Daten, auf denen die Studie basiert, haben die Forschenden in eine interaktive Online-Karte eingearbeitet. Sie zeigt farblich unterschiedlich hervorgehobene Regionen, an denen zum Beispiel seltene Arten leben oder die biologische Vielfalt besonders hoch ist.
BioNTech testet Impfstoffkandidaten nun auch in Deutschland.
Das Mainzer Biopharmaunternehmen BioNTech und sein US-Partner Pfizer dürfen ihren möglichen Corona-Impfstoff nun auch in Deutschland testen. Das Paul-Ehrlich-Institut habe die Erlaubnis dazu erteilt, so das Unternehmen heute. Die Studie in Deutschland sei Teil der globalen Phase 2-3 Zulassungsstudie, die im Juli gestartet wurde. Sie untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten in bis zu 30.000 Probanden im Alter von 18 bis 85 Jahren. Bis Montag haben sich den Angaben zufolge bereits 25.000 Testpersonen daran beteiligt. Die Einbindung von Studienzentren in Europa und nun auch in Deutschland habe speziell zum Ziel, eine hiesige Zulassung zu unterstützen.
Ein neues Diagnosewerkzeug zeigt, warum es Gewässern schlecht geht.
Um die Wasserqualität eines Flusses oder Baches zu bewerten, werden standardmäßig Insekten, Krebse oder Muscheln daraus entnommen. Denn anhand der tierischen Bewohner lassen sich Rückschlüsse auf Sauerstoffgehalt, Strömung oder Sohle und damit den Zustand eines Gewässers ziehen. Ein Forschungsteam hat jetzt ein Online-Werkzeug entwickelt, das hilft, anschließend die Ursache für eine schlechte Wasserqualität zu ermitteln. Dabei werden die biologischen Symptome eines Gewässers in eine Online-Maske eingetragen. Anschließend errechnet das Programm, auf Grundlage von Vergleichsdaten, wie wahrscheinlich einzelne Ursachen sind und ordnet diese hierarchisch ein. Ursachen können zum Beispiel fehlende Beschattung oder übermäßiger Nährstoffeintrag von benachbarten Äckern sein. Die Studie ist im Journal of Applied Ecology erschienen.
China hat ein wiederverwendbares Raumschiff im All getestet.
Am Freitag war es laut chinesischen Angaben mit einer Rakete vom Typ Langer Marsch 2F vom Raumfahrtzentrum Jiuquan nahe der Wüste Gobi gestartet. Gestern kehrte es nach einem zweitägigen Aufenthalt im All zur Erde zurück und landete auf der vorbestimmten Landebahn, wie der staatliche Sender CGTN bei Twitter berichtete. Details zum Flug und zum neuartigen Raumschiff wurden bislang nicht veröffentlicht. Größe und Form sind nicht bekannt.
Der vergangene Monat war der weltweit viertwärmste August.
Zumindest seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979. Das meldet Copernicus, das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union. In Europa lag die Temperatur in den Sommermonaten Juni bis August demnach knapp 0,9 Grad über dem Durchschnittswert. Damit liege der diesjährige Sommer klar hinter den sehr heißen Sommermonaten der Jahre 2003, 2010, 2018 und 2019. Mehrere Hitzewellen hätten in diesem Jahr für überdurchschnittlich hohe Tagestemperaturen in Westeuropa und in Teilen Zentraleuropas gesorgt. Nach Angaben von Copernicus gab es ähnlich viele Tage mit Hitzebelastungen der Kategorie sehr stark wie im Jahr 2019.
Sternzeit, 7. September. Und wieder einmal ist der Sonnenzyklus enträtselt. Die dunklen Flecken auf der Sonne treten in einem etwa 11-jährigen Zyklus auf, den in den 1840er Jahren der Dessauer Apotheker Samuel Heinrich Schwabe entdeckt hat. Die Flecken hängen mit starken Magnetfeldern zusammen. Diese Magnetfelder sind auf der Nord- und Südhalbkugel der Sonne jeweils gegensätzlich ausgerichtet und kehren sich von einem zum nächsten 11-Jahres-Zyklus um. Somit dauert ein magnetischer Fleckenzyklus 2 mal 11, also rund 22 Jahre. Jetzt hat ein Forscherteam um Laurent Guisan vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen eine weitere Erklärung für diese Zyklenlänge gefunden. Dazu hat es Strömungen des heißen Sonnengases in einer Tiefe von etwa 200.000 Kilometern analysiert. So tief reicht die Konvektionszone der Sonne, in der die Energie aus ihrem Innern durch turbulente Auf- und Abwärtsbewegungen des Gases nach außen an die Sonnenoberfläche transportiert wird. Solche Strömungen erzeugen Schallwellen, die sich innerhalb der Sonne ausbreiten und mit spezieller Beobachtungstechnik, der Helioseismologie, messen und analysieren lassen. Wie sich zeigt, gibt es neben der Auf- und Abwärtsbewegung auch noch eine großräumige Walzenbewegung. Sie ist vom Äquator zu den Polen gerichtet und strömt in der Tiefe zurück zum Äquator, mit einer Periode von etwa 22 Jahren. Vielleicht ist damit endlich die Ursache des Sonnenfleckenzyklus gefunden. Die zahlreichen bisherigen Erklärungsversuche haben sich im Laufe der Zeit alle als falsch erwiesen.
Morgen um 10.08 Uhr ist im Deutschlandfunk wieder Sprechstunde. Es geht um Knieprobleme. Wie geht es auch ohne Operation? Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.